Gut, wir kommen jetzt beim Matthäusevangelium jetzt eigentlich erst zum ersten Teil, dem Nullteil. Haben wir ja Folgendes gesehen und das war ein sicher wichtiger Punkt, wie die Evangelien einzuordnen sind in der Heilsgeschichte. Ich möchte nochmals betonen, das ist ganz wichtig, dass man hier nicht zu falschen Schlüssen kommt. Die Evangelien sind noch unter der Zeit des Gesetzes. Galater 4 sagt ganz klar, Gott sandte seinen Sohn von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Das heißt, die ganze Wirksamkeit Jesu Christi, auch jetzt im Matthäusevangelium, war noch Zeitalter des Gesetzes. Da war das Gesetz noch nicht erfüllt. Und der Herr Jesus geht ja dann hin, vergießt sein Blut und erfüllt damit das mosaische Gesetz, steht von den Toten auf, geht ins himmlische Heiligtum. Das alles war der Plan Gottes, aber das alles musste er tun. Und die Zeit der Gnade und die Zeit der Gemeinde beginnt eigentlich erst, wenn das, was er dort erworben hat, als das wirksam wurde, indem es der Herr Jesus dann uns nahegebracht hat, indem er der Heilige Geist ausgegossen hat. Also mit der Ausgießung des Heiligen Geistes beginnt die Zeit der Gemeinde, beginnt die Gnadezeit und vorher war noch mosaisches Gesetz. Das ist einfach, das sieht man an allen Ecken und Enden, werden wir jetzt auch im Matthäusevangelium immer wieder sehen. Aber jetzt haben wir eine Besonderheit und die wird uns auch noch sehr stark beschäftigen. Es ist einfach so, Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Wenn jetzt zum Beispiel bei der Bergpredigt geschrieben steht in Matthäus 5, seine Jünger traten herzu und er lehrte sie. Dann haben wir ganz klar die Lehre für die Gemeinde Jesu, für seine Jünger. Obwohl das im Zeitalter des Gesetzes ist, hat der Herr Jesus schon für uns, für die Gläubigen hier alles aufschreiben lassen, was für die Gemeinde relevant und wichtig war. Er hat auch seine ganze Erlösungstatsache, hat er schon teilweise prophetisch, teilweise hat er sie ihnen erklärt. Also es ist alles drin in diesen Evangelien. Und wir haben ja gesehen, dass Matthäus in der Regel mit dem Symbol des Löwen versehe ich, der Löwe von Juda, der König Israels. Es ist das Evangelium, das zu Beginn steht, weil Israel zuerst kommt und dann die Heiden. Und wir haben hier die Offenbarung des Königs. Und jetzt haben wir etwas, und das möchte ich uns lesen. Das ist was, wo man normalerweise halt drüber liest, aber das ist ganz wichtig, dass man das genau liest. Ich lese uns von Matthäus 1, von Vers 1 bis Vers 17. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder, Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar, Peres zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam. Rehabeam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jechonia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonia den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubabel. Zerubabel zeugte den Abiud. Abiud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Asor. Asor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eleazar. Eleazar zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis auf David insgesamt 14 Generationen. Von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Ja, du kennst die Frage, warum lässt Gott es aufschreiben? Da wird man erinnert an Chronika, da wird man erinnert an 1. Mose 49, aber wir haben hier fast schon alle Geheimnisse. Was hier ungeheure Art und Weise ist, dass Gott hier etwas tut, indem er uns seinen Sohn offenbart. Und wir müssen uns das einfach vergegenwärtigen. Die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Wenn die Wissenschaftler, auch die sagen, sie sind gläubig, hingehen mit Textkritik und allen diesen Dingen. Und die Bibel behandelt, wie wenn es ein normales Buch war, haben sie nichts begriffen. Die biblische Offenbarung. Als die Emmausjünger in ihrer Verzweiflung dem Herr Jesus begegnet, dann geht er hin und tut etwas. Er offenbart ihnen die Heilige Schrift. Und dann sagen sie ja, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Das heißt, dieses Buch ist zuerst einmal natürlich niedergeschrieben, in einzelnen Büchern, niedergeschrieben von Menschen. Die Bibel sagt im 2. Timotheusbrief, es ist Theopneustos. Theos ist das Wort für Gott, Pneustos ist das Wort für Geist. Also wenn man es jetzt ganz wörtlich übersetzt, würde das heißen, es ist Gott gegeistet. Das heißt, der Heilige Geist, Gottes Geist hat dieses Buch geschaffen. Wie er das gemacht hat, das wissen wir nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass Gott die 10 Gebote, die Tafel mit seinem eigenen Finger beschrieben hat. Das wissen wir. Wir wissen, dass er wiederum das mosaische Gesetz an Mose diktiert hat. Das wissen wir alles. Wir wissen, dass Paulus, steht im Galaterbrief, das Evangelium, so wie wir es kennen, das Evangelium für die Heiden, dieses große Geheimnis, und für uns ist es ja kein Geheimnis, dass er das durch Offenbarung empfangen hat. Das Geheimnis, was er hatte, ist so einfach. Er sagt, das Volk Gottes sind nicht die Juden allein, sondern es sind ein neuer Organismus. Es ist ein neuer Organismus aus Juden und Heiden, nämlich der Leib des Christus. Und das war das Geheimnis, dass Gott auch die Heiden rettet. Und Gott offenbart es. Und so müssen wir das einfach sehen. Wir müssen hier wirklich betend auch dieses Matthäus-Evangelium lesen. Dann werdet wir die Schätze finden. Was zum Beispiel schon mal bemerkenswert ist, Matthäus ist das erste Evangelium. Zeitlich geschrieben dürfte es das Markus-Evangelium sein. Aber es muss das Matthäus-Evangelium zuerst stehen in der Reihenfolge, weil Gott ganz klar sagt im Thessalonicherbrief, Israel zuerst, euch musste zuerst das Evangelium verkündigt werden. Und wir wissen ja, dass Matthäus-Evangelium zuerst aramäisch geschrieben war, dann griechisch übersetzt wurde, Israel zuerst. Aber hier haben wir jetzt einen entscheidenden Punkt. Und zwar, Gott macht es ganz einfach. Es ist so, dass ein Kind es verstehen kann. Wisst ihr, was der erste Name im Neuen Testament ist? Hier, Geschlechtsregister, Jesu Christi. Der erste Name im Neuen Testament ist der Name Jesus Christus. Und wisst ihr, was der letzte Name ist im Neuen Testament? Offenbarung 22, 21. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Das heißt, der erste Name ist der Herr Jesus, der letzte Name ist der Herr Jesus. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Das heißt, das Ganze, was Gott uns offenbaren wollte, auch die Heilige Schrift, alles dreht sich um ihn. Und darum ist er der erste Name, darum ist er der letzte Name. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das einfach sich vergegenwärtigt. Und jetzt haben wir hier einen Stammbaum. Wir haben zwei Stammbäume im Neuen Testament. Wir haben einmal den Stammbaum im Matthäus und dann haben wir den Stammbaum im Lukas. Und hier haben wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben 3x14 Generationen. In Wirklichkeit sind es mehr Generationen gewesen oder mehr Einzelschienen. Das ist einfach so. Gott ließ uns das aufschreiben, was er uns sagen wollte. Und hier haben wir jetzt etwas, und das ist ungeheuer. Gott hat zwei Arten von Stammbäumen, weil der Herr Jesus zwei verschiedene Naturen hatte. Da haben sie sich in der Kirchengeschichte die Schädel eingeschlagen, wie die zwei Naturen harmonisieren. Gott teilt es uns nicht mit, insofern ist es für uns nicht relevant. Wir brauchen da nicht drüber nachdenken. Wir wissen nur eines, der Herr Jesus ist ein wirklicher Mensch gewesen, wie jeder von uns. Er hatte Geist, Seele, Leib, Fleisch, Blut, war ein Mensch wie wir mit allem drum und dran. Aber er hat einen Unterschied gehabt, er hatte keine Sünde. Das ist der entscheidende Punkt. 2. Korinther 5, 21 sagt, dass er die Sünde nicht einmal kannte. In diesem Mensch war keine Sünde. Und das ist das, was man noch weiter studieren werde. Das kam durch die Jungfrauengeburt, weil er vom Heiligen Geist gezeugt ist und nicht vom Mensch. Er war also Mensch, aber gleichzeitig sagt die Bibel, er ist der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes hat das gleiche Wesen wie Gott. Er war im Vollsinn des Wortes Gott wie der Vater. vom Wesen her. Das heißt, du hast ihre Person, die ist gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Jetzt haben wir etwas, das ist dramatisch. Wir haben zwei Stammbäume. Und dieser Stammbaum, der hier zuerst kommt, ist nicht der menschliche Stammbaum Jesu. Der menschliche Stammbaum Jesu ist im Lukas. Das hier ist der Stammbaum des Königs. Das ist der messianische Stammbaum. Der Stammbaum des Königs, der Könige, des Herrn, der Herren. Hier offenbart Gott der Messias, der Erlöser Israels. Das sieht man schon an dem. Hier sind 12 Könige enthalten. Und es beginnt sofort Geschlechtsregister. Da steht wörtlich Buch. Das kann ich übersetzen, aber heißt Genesis. Buch des Werdens, Buch der Geburt des Sohnes Davids, Jesus Christus. Also es ist letztendlich das Buch, da steht, das erste Wort ist übrigens im Neuen Testament Biblos. Schau, interessant. Der erste Name ist der Name Jesus und der erste wirkliche Begriff griechisch heißt Biblos. Und wir übersetzen natürlich Buch des Werdens oder der Geburt Jesu Christi ist das deutsche gebräuchliche Wort Geschlechtsregister. Das stimmt. Oder Stammbaum, hätte man auch sagen können. Jesu Christi, und jetzt erklärt die Bibel sofort, der Herr Jesus ist ein Sohn Davids. Und zwar, das kommt daher, denn dazu muss man Matthäus 22, Vers 41 bis 46 lesen. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geiste Herr? Indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Dann wieder das Geheimnis. Er ist in Wirklichkeit der Sohn Davids und trotzdem Gott. Und hier haben wir jetzt etwas, das ist ganz entscheidend. Er sagt, was denkt ihr von dem Christus? Christus ist nicht übersetzt. Luther hat es in die deutsche Sprache integriert, indem er viele biblische Begriffe, Engelos zum Beispiel ist der Engel, Apostolos ist der Apostel, Christus ist eigentlich der Gesalbte, die hat er alle nicht übersetzt. Aber Christus heißt eigentlich der Gesalbte. Griechisch ist hier der Begriff, hebräisch lautet der Maschiach oder der Messias, verdeutscht. Das heißt, der Jesus ist der Gesalbte Gottes. Den hat Gott gesalbt als Erlöser, als Erretter, als letztes Wort. Mehr als der Herr Jesus hat Gott den Menschen nicht zu sagen. Wer der Sohn Gottes verwirft, verwirft alles. Er ist der Gesalbte von Gott. Er hat ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist, ihrer unwahrscheinlichen Weise. Und die Juden wussten, dass ein Messias kommt. Sie wusste, dass dieser Erlöser kommt. Woher wusste sie das? Aus der Prophetie. Sie haben Jesaja 53. Sie haben Daniel 9. Sie haben diese ganze gewaltige prophetische Schrift. Sie haben Zacharia 9, wo es heißt, er wird kommen, er wird auf einem Esel reiten. Er wird euer Retter sein. Das wusste sie alles. Sie wusste, da kommt jemand, der ist der Messias. Und Jude hätte gesagt, der Messias. Und Grieche hätte gesagt, der Christus. Und wir Deutsche müssten eigentlich, wenn man es genau nimmt, sagen, der Gesalbte. Und Christus ist immer der Gesalbte. Jetzt fragt er einfach, was ist denn, er fragt sie sogar, er provoziert sie hier und sagt, was ist jetzt mit dem Messias? Und da sagt sie klipp und klar, und das ist ein gebräuchlicher Begriff, er ist der Sohn Davids. Und damit siehst du sofort beim Stammbaum, du siehst hier Jesus Christus. Jesus, wenn man das übersetzt, dann heißt das, Gott ist Rettung. Oder Gott hilft, oder Gott rettet. Gott rettet. Also es ist zusammengesetzt, Jeshua. Und Christus ist der Gesalbte. Also das ist praktisch der Stammbaum des Retters, den Gott schickt und der der Gesalbte ist. Der der Titel hat, auf den die Juden gewartet haben, der Sohn Davids. Wisst ihr, du siehst schon am ersten Vers, müssen Juden sich bereits bekehren. An ihrem ersten Vers müsste Juden sich schon bekehren. Er sieht hier schon alles. Er sieht alles. Wir sind Heide. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, auch wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen und studieren, wir sind nur Heiden. Das heißt, viele Dinge müssen wir lernen. Und da braucht man jetzt kein Theologiestudium, da braucht man keine besondere judechristliche Kenntnisse, muss nur die Bibel genau lesen. Zum Beispiel, wer der Sohn Davids ist, steht im Matthäus 22. Ganz klar, der Sohn Davids ist der Christus, das ist ein Titel. Das ist ein Titel, also da fängt sofort an mit dem Titel. Und jetzt sagt er gleichzeitig, und man muss das einfach mal nüchtern sehen, dem Stammbaum, er ist ein Sohn Davids, er ist aber auch der Sohn Abrahams. Jetzt beginnt dieser Stammbaum. Wisst ihr, und jetzt ist in dem Stammbaum etwas drin. Dass das nicht der menschliche Stammbaum ist, das kann ich nachher beweisen. Das ist auch eindeutig. Lukas ist der menschliche über Maria. Hier ist der rechtliche Stammbaum. So wie der Messias sein musste, dass der Messias nämlich von Gott selber gezeugt wurde, der Sohn Gottes ist, der schon vorher beim Vater im Himmel war, bevor es überhaupt Zeit oder Ewigkeit gab, das war ihr Geheimnis. Das haben die ja alle nicht gewusst. Und hier ist dann etwas Wunderbares. Er zeigt dann in dem Stammbaum diese Linie, wie der Messias sich offenbart. Und da ist jetzt was ganz Interessantes, und das sind die Frauen. Und zwar, der Stammbaum ist noch nicht einmal richtig zu Ende. Mir sagt Matthäus 1, Vers 21, dass nämlich dieser Sohn geboren werden wird. Er wird den Namen Jesus haben. Jeshua ist die Kurzform, Jehoshua ist die Großform. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass Gott rettet. Und jetzt heißt es ganz nüchtern, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das ist das Evangelium an die Juden geschrieben. Und in der Bibel gibt es bei dem Wort Volk zwei verschiedene Versionen. Das eine ist letztendlich immer das Volk Israel, das heißt im Griechischen meistens Am. Und die Heidenvölker, das sind die, das, da steht dann Ethne. Da kommt unser Wort praktisch ethnisch davon, das sind die Volksgruppen. Aber wenn Am steht, ist in der Regel immer das Volk Israel. Also gibt Ausnahmen, aber in der Regel. Und hier sieht man ganz klar, da sagt die Bibel, Jesus wird kommen, dieser Retter, und jetzt sagt er, das ist die Juden, das ist das Buch der Juden, das Evangelium der Juden. Er sagt ihnen klipp und klar, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jetzt ist klar, der Messias kommt doch nicht, dass uns ein bisschen besser geht. Der kommt doch nicht, um ein Friedensreich auf der Erde aufzurichten. Der kommt doch nicht in erster Linie, dass der Löwe und der, ich sage mal so, und das Lamm miteinander auf der Weide sind und miteinander Gras fressen. Der kommt doch nicht nur, dass die Menschen sich nicht mehr bekriegen. Der kommt aus einem ganz anderen Grund. Und das zeigt er sofort im ersten Kapitel. Und hier, der Stammbaum spielt eine riesige Rolle. Das sehen wir gleich. Er kommt, weil uns die Sünde verdirbt. Weil die Sünde, der Sünderfall Adams, etwas Teuflisches ist. Und weil das so schlimm ist, dass es uns in die Hölle bringt. Und vor dem will er uns retten. Gott hat die Welt geliebt und darum hat er seinen Sohn gegeben. Weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Das ist ja der Wille Gottes und er will den Menschen retten. Und da siehst du erst, was Liebe ist. Wisst ihr, mehr der von Liebe, eine völlig falsche Vorstellung. Das, was Gott getan hat, indem er der Herr Jesus gab, als Erlöser, als Retter, als der Sohn Davids, das ist so gewaltig, das können wir uns nicht vorstellen. Gott wollte uns retten von Sünden. Drum sagt er sofort, nachdem der Stammbaum und die Jungfrau Geburt erklärt sind, sagt er sofort, er ist gekommen. Und es hängt mit dem Namen Jesus zusammen. Uns zu retten, die Menschen, vor unseren Sünden oder von unseren Sünden. Vor und von jeder Beziehung. Uns wirklich zu retten, dass wir nicht verloren gehen. Und hier redet er natürlich und sagt, er ist natürlich in erster Linie gekommen, um sein Volk zu retten. Das war ja das Geheimnis, dass er die Heide auch rettet. Aber wir müssen davon etwas nicht vergessen. Zu der Zeit, als Matthäus Evangelium geschrieben wurde, wusste das niemand. Die Bibel sagt, es war ein Geheimnis. Steht im Epheser 2, ab Vers 11 bis 18. Und steht im Epheser 3, ab Vers 4, dass es ein Geheimnis war. Jetzt müssen wir das so lesen und sagen, also gut, jetzt sagt uns Gott klipp und klar, da war es noch ein Geheimnis. Jetzt, wenn man das alles beachtet, dann hat das Evangelium des Matthäus keine Widersprüche, sondern geht nahtlos in die gesamte Offenbarung ein. Wir werden Dinge sehen, die wir sonst nicht wohl erkennen würden. Was jetzt schon mal hochinteressant ist, in Vers 3 kommt plötzlich eine Frau, die heißt Tamar. 1. Mose 38, 11. Jetzt fängt plötzlich die Stammbäume an zu reden. Da passiert nämlich etwas. Und zwar, die Tamar hätte das Recht gehabt, nach jüdischem Recht, dass sie mit dem jüngsten Sohn verheiratet wird, nachdem ihr Mann gestorben ist. Und ihr Schwiegervater hat es ihr verweigert, er hat Rechtsbruch begangen. Und dann ist sie hingegangen und hat ihn hereingelegt. Sie hat sich als Hure, als Kultprostituierte getarnt, hat ihn praktisch in die Falle gelockt und hat Kinder von ihm gekriegt. Und er hat sie dann nicht umgebracht, weil er sagt in Vers 26, nachdem sie ihm klipp und klar beweist, du warst es. Und er hat dann auch gewusst, warum. Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Er sieht seine Sünde, er wusste das genau. Jetzt ist ja eine hochinteressante Frage, wie kommt eine Frau, die eine Ehebrecherin war, nach unseren Begriffen, in den Stammbaum Jesu? Das hat Gott gemacht, um ganz klar zu zeigen, Gott ist bereit, jeden, der stärkste Sünder, zum Jesus zu bringen. Er ist bereit, jeden zu retten. Und die Tamar ist hier gerettet worden, sie ist nämlich nicht umgekommen. Das nächste ist Rahab. Wir wissen alle, wer Rahab ist. Als Josua das verheißene Land einnehmen will, stellt sich ihm etwas entgegen, das von einer ungeheuren Bedeutung war. Das ist die Stadt des Fluches. Als sie gebaut wurde, wurde der erstgeborene Sohn getötet. Und als sie fertig war, wurde wieder ein Sohn getötet. Also es ist die Stadt des Fluches. Wenn zum Beispiel der barmherzige Samariter uns beschreibt, dass ein Mensch von Jerusalem, der Stätte der Offenbarung Gottes, hinweggeht, hinunter nach Jericho, dann geht er vom Segen zum Fluch. Und Jericho war für den Josua eine Stadt des Fluches. Und er konnte sie nur einnehmen, weil hier eine Frau war, die, und das ist jetzt interessant, bei all ihrem Sündenleben, sie war eine Hure, aber bei all ihrem Sündenleben hat sie die Botschaft gehört vom Gott Israel. Eine Heidin, eine Hure, eine Heidin hat gehört, dass es in Israel einen Gott gibt. Und jetzt sieht man bereits, wie Gott es schon im Alten Testament darlegt. Wenn ein Heide oder wenn ein Mensch, der kann noch so sündig sein, kann noch so dreckig sein, wenn der beginnt, Gott zu suchen und ihm zu glauben, und das ist der Schlüssel, dann rettet ihn Gott. Und das ist das, Matthäus 1, 21. Er wird retten von Sünde. Und sie sagt hier in Josua 2, Vers 9, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt worden. Und dann erklärt sie in Vers 11 im letzten Teil, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Sie erkennt, dass hier der lebendige Gott ist, sie hat Sehnsucht nach diesem Gott und sie riskiert ihr Leben. Wenn die sie erwischt hätten, dass sie die Kundschafter hätte fliehen lassen, hätte sie umgebracht. Also sie ist bereit, jeden Preis zu zahlen, um diesem Gott zu dienen. Und dann wird sie gerettet. Wir kennen das ja alle, Vers 18. Sie muss eine karmesinrote Schnur ins Fenster knüpfen und das ist Zeichen, karmesinrot, wenn eure Sünden blutrot sind, so werden sie schneeweiß werden. Das ist schon ein Hinweis aufs Blut Jesu. Und dann wird sie gerettet. Das heißt, in diesem Stammbaum Jesu siehst du, wie dieser Messias, was der alles tun wird, dass er in seinen Stammbaum sogar die Sünder hineinnimmt. Das ist doch gewaltig, oder? Wie hat er gesagt, hol alle reinen Könige. Die sind ja drin teilweise. Da ist ein Josia, da ist ein Hiskia, da ist ein Josaphat. Da sind sie die Guten. Aber er holt auch die Sünder. Da siehst du, dass der Jesus bereit ist, egal was jemand für eine Vergangenheit hat, ihn zu retten von seiner Sünde. Und das ist der ganz wichtige Punkt, auch bei aller Frömmigkeit. Wenn wir nicht mehr erkennen, dass Gott eigentlich gekommen ist, die Sünder zu retten, dann machen wir einen Fehler. Und zwar, wir müssen den Sündern, und gerade denen, wo man denkt, da ist keinerlei Hoffnung, wir müssen denen der Herr Jesus bringen. Er ist der Heiland der Sünder, er ist der Retter der Sünder. Und das siehst du in diesem Stammbaum. Da ist die Tamar drin, da ist die Rahab dabei, da ist die Ruth dabei. Und die Ruth ist jetzt keine Sünderin in dem Sinne gewesen, aber sie war von Moab. Sie war eine Heidin. Also sie hat nicht zu diesem Volk gehört. Gell, und Moab hat ja keine ruhmreiche Vergangenheit. Gell, wenn du das einmal alles siehst, wo das herkommt. Na, siehst du Sünde, überall ist Sünde und Dreck im Hintergrund. Und diese Frau hat Sehnsucht, die sieht in ihrer Schwiegermutter, dass man am Gott Israels dienen kann. Gell, und sie sagt dann etwas, und zwar, das ist ungeheuer, wenn man das jetzt einmal sich in Ruhe anguckt, in Kapitel 1, in Vers 16, im B-Teil, denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da will ich auch bleiben, das ist menschlich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Merkt ihr, diese Sünder, die hier im Stammbaum Jesus sind, die hatten alle Sehnsucht nach einem lebendigen Gott, die haben alles gleiche Merkmal, die haben Gott geglaubt. Und er hat sie alle gerettet. Und das ist genau die Botschaft vom Matthäus-Evangelium, Matthäus 1, 21. Gott rettet den Sünder. Zuerst aus diesem Volk, aber er rettet hier auch, und das sieht man am Stammbaum, er rettet die Sünder rundum, wenn sie kommen und wenn sie ihm glauben. Sobald ein Sünder beginnt, Gott zu glauben, sobald ein Sünder beginnt, egal was er getan hat, Gott zu suchen, dann wird er ihn retten. Und das ist die große Botschaft vom Evangelium des Matthäus. Und das siehst du im Stammbaum. Die vierte im Bunde, das ist Bathseba. David sieht ja in 2. Samuel 11, sieht er, und das ist auch wieder eine wichtige Lektion, er ist nicht in den Kampf gezogen, er blieb zu Hause. Und wer zu Hause war, war es ihm langweilig. Er ist auf dem Dach spazieren gegangen und hat gesehen, wie eine Frau badet. Und dann kam die Verführung, der Teufel hat es benutzt, um ihn in die Falle zu locken. Und der begeht einen Ehebruch mit ihr. Gell, und David hat ja gewaltig Buße getan im Psalm 51, er hat sogar ihren Mann umgebracht, er hat gewaltig Buße getan und hat Sündervergebung empfangen. Steht im Psalm 51, Vers 9, entzündige mich mit Isop, das ist das Büschel, wo ins Blut getaucht wurde. Das heißt, er schreit hier Schattenbild in einem Blut Jesu und wird gerettet. Von der Bathseba hörst du eigentlich wenig. Du siehst, dass er sie tröstet, du siehst, dass sie Salomo gebären darf, du siehst, dass sie eingreift, wo es hart, auf hart geht wegen Salomo. Und da ist was ganz Einfaches. Bathseba war, das möchte man nicht beschönigen, war Ehebrecherin, genauso wie der David. Und trotzdem rettet er sie. Weißt du, wenn du das jetzt mal siehst, 4 ist eine Vollzahl. 4 ist eine Vollzahl. Und das ist in diesem, also 4 Evangelien, 4 Winde, 4 Richtungen der Erde. Und da siehst du, Gott zeigt es durch diese 4 Frauen, dass er wirklich den Messias gesandt hat, um den Sünder zu retten. Und er rettet die so radikal und so total. Und da sieht man, wie das Blut Jesu Christi, das ja seit Grundlegung der Welt schon vergossen wurde. Es hat also im Alten Testament gewirkt, schon vorgeschattet. Da siehst du, dass das Blut so gewaltig wirkt, dass diese 4 Sünderinnen in den Stammbaum Jesu durften. In den königlichen Stammbaum wurde die aufgenommen. Das ist ungeheuer. Damit zeigt Gott, der König ist der Retter, und er wird Menschen so reinigen durch sein Blut, er wird sie so retten, dass sie sogar in der königlichen Stammbaum eingetragen werden. Das ist gewaltig. Wissen, da merkst du erst, was Gott hier Herrlichkeiten getan hat. Und das geht sofort im Matthäus-Evangelium. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier mal mit einem Rabbi reden soll. Der könnte mir vielleicht besser Hebräisch beibringen. Aber das wäre für mich hochinteressant, so ein Rabbi mal zu fragen, was empfindet ein Jude, wenn hier ein Tamar ist? Was empfindet er, wenn Rahab drin ist? Was empfindet er, wenn da die Ruth drin ist? Was empfindet er, wenn Bathseba drin ist? Was empfindet er? Ein normaler Mensch muss doch sagen, dann muss die Erlösergnade und die Gewalt der Erlösung und die Gewalt des Blutes so ungeheuer sein, dass es unbeschreiblich ist, dass jeder Mensch, egal was er getan hat, hier in der Stammbaum Jesu hineingehen kann, das heißt wesensmäßig zu ihm gehören kann. Wieso? Und das gilt noch viel mehr, das ist ja Vorspann, dann, was danach kommt, nämlich, dass er in den Leib Christi hineingetauft werden kann. Und dann hast du 14 Generationen, dreimal hintereinander. Und 14 ist 2 mal 7. 2 ist immer die Zahl der Gemeinschaft und 7 ist die Zahl Gottes. Du siehst hier, Gott macht es perfekt. Er lässt hier eine perfekte Linie, und das 3 mal 3 ist Geist, Seele, Leib. Das heißt, er rettet den Mensch nach Geist, Seele und Leib durch die Gemeinschaft mit ihm, und das ist völlig egal, ob er ein Sünder ist oder nicht. Das ist die große Botschaft von Matthäus. Schon im Stammbaum siehst du das. Wenn du geöffnete Augen hast, siehst du das. Er rettet. Also es wäre für mich interessant, was ein Jude, der Gott wirklich geglaubt hat, was der da empfindet, wenn er den Stammbaum liest. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Er ist der König Israels, und der König hat einen Stammbaum, haben wir das letzte Mal gesehen. Das ist ein gewaltiger Stammbaum. Das ist der Stammbaum des Königs. Jetzt siehst du bei den ersten 14 Geschlechter, oder Generationen siehst du die Linie der Patriarchen. Gott hat sich geoffenbart über Abraham, Isaac und Jakob. Er sagt ja auch, er ist der Gott Abrahams, Isaac, Jakobs. Haben wir ja beim ersten Teil, bei Null, haben wir es gesehen. Wisst ihr, das ist für mich so, ich sag's mal so, mir geht fast ein ehrfürchtiger Schauer über den Rücken, wenn ich das lese. Er ist der Sohn Davids, der Messias, aber er ist der Sohn Abrahams, Isaacs, Jakobs. Abraham, Römer 4. Abraham ist der Vater der Gläubigen. Damit zeigt er an, wenn er der Gott Abrahams ist, dass wir durch Glauben, Isaac ist der, der 1. Mose 22 durch ein stellvertretendes Opfer erlöst wurde, der durch ein stellvertretendes Opfer uns, nämlich Jakob, Jakob war der Sünder, das war der Schlimmste von den Patriarchen, den Sünder rettet. Und das siehst du, wenn du das schon siehst im Geschlechtsregister, Jesus Christus, Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Gesalbte, er ist der Sohn Davids, der von Gott verheißene Messias, er ist der Sohn Abrahams, das heißt, er wird durch Glauben, nämlich das tun, was bei Isaac passiert ist, durch ein stellvertretendes Opfer, nämlich Jakob, der elende Sünder, retten. Da ist das ganze Evangelium drin, die ersten paar Verse. Die zweite Geschlechterfolge ist dann die Linie der Könige. Ich habe jetzt bloß mal die Schöne, die Gute aufgeschrieben. Wobei wir jetzt nicht wieder streiten können, ob der Salomo ein Guter war. Gell? Da kann man jetzt streiten. Salomo, Asa, Josaphat, Hiskia, Josia, die Große. Das heißt, er ist der und da sieht man, er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Und damit zeigt die Bibel auf diesen gewaltigen Stammbaum der Segenslinie Gottes. Aber für Gott ist es kein Problem, dass er in Vers 10 in Manasse drin ist. Das heißt, euch ist klar, was Manasse getan hat. Er hat Buße getan. Also du siehst, Gott kann den Schlimmsten retten. Und das zeigt uns hier. Und das zeigt hier die Königslinie, die Patriarchenlinie, die Königslinie. Und dann im Letzten bringt er die menschliche Linie und sagt, Schluss ist Josef. Aber er sagt klipp und klar, Josef, Vers 16, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wurde. Er sagt klipp und klar, es war nur der Mann der Maria. Aber Jesus ist geboren von der Maria als wirklicher Mensch. Aber jetzt kommt dann die Offenbarung ab Vers 18. So Gott will, werden wir das nächste Mal sehen. Er ist durch das Wunder der Jungfrauengeburt geboren. Josef ist nicht sein Vater. Wenn heute Theologe hingehen, auch evangelische Theologe, und sagen, dass die Jungfrauengeburt nicht vorstellbar ist und dass Josef vielleicht der Vater Jesu ist, dann sind sie Teufelsdiener. Ist euch das klar? Dann sind sie Lästerer. Wenn der Jesus nicht durch den Heiligen Geist gezeugt ist, wenn der Jesus nicht durch eine Jungfrau geboren ist, dann sind wir alle verdammt. Die Erlösung geht nur, wenn wir geboren sind, letztendlich vom Heiligen Geist. Und um das zu bewirken, musste Gott einen Erlöser senden, der selber vom Heiligen Geist geboren, gezeugt wurde, der keine Sünde hatte und der in Wirklichkeit Gott war, genauso vom Wesen her wie der Vater, und der kostbares und teures Blut, um das nämlich zu vergießen, muss er ein Mensch werden, vergossen hat. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir erledigt. Das ist die menschliche Linie. Also ist Josef nie der Vater Jesu Christi. Das muss klar sein. Und wer das leugnet, ist ein Gottloser. Ist euch das klar? Wisst ihr, wir sind heute so humanistisch. Wisst ihr, mir begegnet zurzeit etwas. Darf ich das einfügen? Ist für meinen Ruf schlecht, wenn ich sowas öffentlich sage, aber ich sag's. Heute sind alle lieb. Heute sind alle fromm. Heute ist alles, alle dienen Gott. Ich muss sagen, Entschuldigung, heute sind wir in der Endzeit. Wir haben den Abfall der Christenheit. Wir haben einen Abfall unbeschreiblicher Art und Weise. Und wenn jemand die Jungfrauengeburt leugnet und diese übernatürliche Geburt Jesu Christi, dann ist er gottlos. Entschuldigung. Das ist einfach Fakt. Die menschliche Linie, das ist ganz wichtig. 1. Timotheus 3, 16. Und das muss uns nochmal klar sein. Das sind diese Dinge, die hier im Stammbaum natürlich versteckt dargelegt werden. Aber wenn jemand das mit geistlichem Verstand liest, auch ich verstehe es nicht, dass ein Jude das nicht gemerkt hat, wenn er das gelesen hat. Sind aber Juden zum Glauben gekommen, wenn sie den Stammbaum oder das gelesen haben. 1. Timotheus 3, 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das heißt, der Jesus ist die Offenbarung Gottes im Fleisch. Das ist kein Mensch wie wir. Obwohl er genau ein Mensch war mit allem drum und dran, aber er hatte zwei entscheidende Unterschiede, die wir nicht haben. Er hatte keine Sünde und er war innerlich Gott. Und das sind wir alle nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Und das siehst du hier am Stammbaum wieder ganz klar. Er zeigt hier die Linie des Königs. Da ist alles drin. Und jetzt ist im Stammbaum noch etwas drin. Das ist der Beweis auch, dass es nicht der menschliche Stammbaum Jesu ist. In Vers 11 heißt es, Josia, der gute König, zeugte den Jechonja. Und in Jeremia 22, ab 28, da ist etwas, das muss man jetzt einfach, der Name ist jetzt verkürzt, aber das ist egal. Da heißt der Jechonja, wird hier bloß Konja genannt, ist aber der gleiche. Und dieser Mann, oder ist ein Nachkomme zumindest vom Jechonja. Und dieser Mann, dieser Konja, denn ein verworfenes, zertrümmertes Gefäß. Ist er ein Geschirr, an dem man keinen Gefallen findet? Warum wurde er samt seinem Samen weggeschleudert und hingeworfen in ein Land, das ihnen unbekannt war? O Land, Land, höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, der sein Leben lang nicht gedeihen wird. Ja, keiner seiner Nachkommen wird gedeihen, dass er auf dem Thron David sitzen und weiterhin über Juda herrschen soll. Und dass dieser Mensch, der zu der Fluchtlinie gehört, die fängt eigentlich schon weiter vorne an, in dem ganzen Text, eigentlich in 24. So wahr ich lebe, spricht der Herr, selbst wenn Konja, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner Hand wäre. Also hier hast du diese Linie, sag klipp und klar, der ist verflucht und da wird keiner auf den Thron Davids kommen. Und damit siehst du, dass dieser Stammbaum der königliche Stammbaum ist, aber nicht der menschliche Stammbaum. Wäre der drin im anderen Stammbaum, dann hätten wir ein Problem. Aber du siehst, er zeigt hier der königliche Stammbaum. Auch dieser Mann ist kein Hindernis. Darf ich dir mal erklären, was da passiert ist? Gott hat Israel erwählt. Er hat Abraham, der ja ein Heide war. Er war ein Babylonier. Das muss uns klar sein. Hat Abraham erwählt, hat Abraham herausgesucht, dass sich um ihn, um Abraham, Isaac, Jakob, ein Volk bildet. Dieses Volk hat Gott abgesondert. Das hat er abgesondert vor alle anderen Völker. Er hat ihnen das mosaische Gesetz gegeben, dass sie reinbleiben. Er hat ihnen vor allem unter Todesstrafe verboten, Okkultismus zu treiben. Weil er wusste ja, Gott ist allwissend, er wusste, was der Teufel tun wird. Und er wusste das, in 1. Mose 3, Vers 15 steht, der Same des Weibes wird ihn vernichten, wird ihn besiegen. Der Same des Weibes ist der Herr Jesus. Er wusste, dass ein Mensch geboren wird. Also ist der Teufel hingegangen und hat, nachdem er Adam verführt hat, ist er einfach hingegangen und hat dann später alle diese Leute, die Gott dienen wollten, mit Okkultismus verseucht. Das passiert heute noch das Gleiche. Er hat versucht, die zu verseuchen. Warum? Dass der Erlöser nicht kommen kann. Jetzt siehst du ganz einfach, dass Gott hier im Stammbaum aufzeigt, dem Teufel ist es nicht gelungen. Er hat immer wieder Leute gehabt, die Buße getan haben. Immer wieder Leute gehabt, die dann hingegangen sind und Gott gedient haben. Und selbst diese Fluchlinie konnte nicht verhindern, dass aus dieser königlichen Linie dann durch die Maria der Herr Jesus geboren wurde. Das heißt, die Maria war dann in dieser Segenslinie Israels im Zustand, dass sie den Erlöser gebären konnte. Und das wollte der Teufel verhindern. Wisst ihr, und drum, weil er das gewusst hat, dass er verloren hat, hat er doch versucht, die Kinder alle umzubringen. Als die Weise aus dem Morgenland kommt und sagt, eigentlich war es ja Magier, also Sterndeuter. Es waren aber diese Leute, die von Daniel her vom lebendigen Gott wussten. Dann ist er hingegangen, der Teufel hat versucht, über die, ich sag's mal, politische Schiene der Regierenden hier diese Kinder auszulöschen. Rahel beweint ihre Kinder. Er hat dann alle Kinder umbringen lassen. Er wollte einfach, dass hier nicht Gott sich im Fleisch offenbart. Er wollte, dass kein Blut vergossen wird. Versteht ihr? Das ist der Hintergrund der gesamten Bibel. Blut muss vergossen werden. Leben muss wiedergebracht werden. 3. Mose 17, 11. Alle diese Bibelverse, ihr könnt das Ganze angucken. Von hinten bis vorne. Er kommt immer aufs Gleiche. Und Gott wollte das durchsetzen und er hat es durchgesetzt. Und der Teufel wollte es verhindern. Das war der Kampf von Anfang bis zum Ende. Und das siehst du auch in diesem Stammbaum. Aber du hast immer wieder die Segenslinie, die Gott gegeben hat. Und am Schluss ist das durchgeschlagen. Sagen wir mal so, am Anfang war spektakulär die erste 14. Die zweite 14 sind noch spektakulärer von dem, was alles passiert ist. Und was jetzt interessant ist, die letzte 14 sind unscheinbar. Wisst ihr, Gott hat es dann ganz still gemacht. Das sind Geheimnisse, die werden wir vielleicht in der Ewigkeit mal sehen. Auf jeden Fall ist dann in aller Stille durch die Maria das Wunder der Jungfrauengeburt geschehen. Der Erlöser ist geboren. Du hast einen Mensch, der Gott und Mensch gleichzeitig ist. Du hast einen völlig sündlosen Mensch, der Blut hat. Das muss ja vergossen werden, dass wir erlöst werden. Und das Blut hat so einen Wert, dass du die gesamte Menschheit, Millionen, Milliarden von Menschen erlösen kannst, weil es nämlich der Wert der Gottheit hat. Wir sagen, das ist der Kampf gewesen. Das wollte der Teufel verhindern. Und hier im Stammbaum siehst du, der königliche Stammbaum, Gott macht es wunderbar über 3x14 Generationen. Und am Schluss wird in aller Stille, unscheinbar, nicht mehr bei diesen spektakulären Dingen wie bei Hiskia oder so oder beim Abraham, wird dann in aller Stille der Jesus in Bethlehem geboren, was übrigens in Micha 5,1 ganz klar verheißen ist. Dort wird der Erlöser geboren werden, er wird unser Friede sein. Und da hörst du im Stammbaum die herrlichsten Dinge, das kann man nicht beschreiben. Und im Lukas 3,23, den lesen wir doch auch, das ist jetzt der menschliche Stammbaum. Man könnte so sagen, das ist eigentlich der Stammbaum der Maria. Und da sagt sie, beginnt sie in Lukas 3,23 gleich wieder mit einer symbolischen Bombe. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Ja, Entschuldigung, der Heilige Geist hat ja genau gewusst, wie alt der Herr Jesus war. Er sagt ungefähr, um die Zahl 30 zu zeigen. 30 ist 6 mal 5. 6, der Sünder braucht die Gnade. Damit zeigt er, dass durch die Menschwerdung, 6 durch einen Menschen, nämlich durch der Jesus, 5 die Gnade Gottes kommt. Jesus war 30 Jahre alt, als er begann. Wie man meinte, ein Sohn Josefs. Er war kein Sohn Josefs. Er war ein Sohn Gottes. Er war vom Heiligen Geist gezeugt. Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janna, des Josef, des Mattathias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nagai, des Maat, des Mattathias, des Semai, des Josef, des Juda, des Johanan, des Resa, des Zerubabel, des Shealtiel, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosam, des Elmodam, des Er, des Joses, des Eliezer, des Jorim, des Mattat, des Levi, des Simeon, des Juda, des Josef, des Jonan, des Eliakim, des Melea, des Mainan, des Mattata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salmon, des Nachschon, des Aminadab, des Aram, des Hezron, des Peres, des Juda, des Jakob, des Isaac, des Abraham, des Terach, des Nahor, des Serug, des Regu, des Peleg, des Heber, des Schelach, des Kainan, des Arpakshat, des Sem, des Noah, des Lamech, des Methusalah, des Henoch, des Jared, des Mahalalel, des Kainan, des Enosh, des Seth, des Adam, Gottes. Das ist der menschliche Stammbaum. Aber für uns ist ja entscheidend, wir sind im Matthäus-Evangelium, wir haben den königlichen Stammbaum. Also hier steht der Stammbaum des Messias und du siehst sofort aus allen diesen Dingen, dass der Jesus der Sohn Gottes ist, der Sohn Davids ist, dass er durch Glaube, durch ein stellvertretendes Opfer den Sünder rettet und dass er aus dem Stamm Juda kommt. Und hier haben wir jetzt wieder einen ganz entscheidenden Punkt. Jetzt kommt eine wichtige Sache. Wir haben ja gesagt, es gibt 4 Evangelien. Warum ist im Markus kein Stammbaum? Warum ist im Johannes kein Stammbaum? Ist ganz einfach. Weil im Markus brauchst du keinen Stammbaum. Dort wird nur das Opfer Jesu dargestellt. Im Johannes brauchst du es nicht. Da wird die Gottheit Jesu dargestellt. Da langt dein Satz, der Sohn Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Damit ist schon der ganze Stammbaum fertig. Also hast du dich zu konzentrieren auf den Lukas, der die Menschheit Jesu darstellt, der brauchst du einen Stammbaum. Und du hast die königliche Linie in Matthäus, der König, der Messias, der Erlöser Israels, darum hast du dort einen Stammbaum. Und wenn der König die wichtigste Linie ist, darum hast du dort der große Stammbaum. Und jetzt sagt natürlich die Bibel ganz, ganz nüchtern sachlich in unserem Vers 2, er kommt von Juda. Das ist der Grund, warum die Menschheit die Juda hasst. Die hassen nicht Juda, weil sie Jude sind. Die hassen Juda wegen Jesus. Der ganze Hass des Teufels geht immer nur auf eine Person. Er hasst uns auch nur wegen Jesus. Und er hasst Juda, weil das der Stamm des Messias ist. Und ich will jetzt nur zeigen, wie dieser prophetische Teil, Juda, dass der Jesus ein Jude aus dem Stamm Juda ist, wie das prophetisch angezeigt wird in 1. Mose 49. Das ist jetzt wieder ein Stammbaum. 1. Mose 49, Vers 8 bis 12. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Und er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen, seinen Mantel in Traubenblut. Und seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Wisst ihr, wenn ein Jude den Stammbaum Jesu liest, dann ist doch klar, er weiß doch, woher der Messias kommt. Woher kommt der Schilo, der Friedebringer? Wo kommt der Messias her, der Erlöser? Aus Juda, das wusste sie. Das haben die alle gewusst. Wisst ihr, und wenn jetzt jemand, der das weiß, diesen Stammbaum liest, dann muss es ihn umschlagen, menschlich gesehen. Und damit siehst du, wie halt die Decke Moses hängt und wie der Teufel versucht, mit aller Gewalt es zu verhindern, dass es nicht geoffenbart wird, dass es nicht gesehen wird. Und zwar, wenn du jetzt mal ganz nüchtern sachlich, ich lese jetzt noch eine Parallelstelle dazu, Micha 5, 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda. Da kommt klipp und klar, dort wird der hervorgehen, der praktisch ohne Anfang, ohne Ende ist, von der Ewigkeit immer wieder hervorgeht, der geboren wird wie ein normaler Mensch, der auftritt im Namen Gottes des Vaters und der Friede sein wird. Die haben gewusst, der kommt von Juda. Wisst ihr, und darum sagt die Bibel, der Jesus ist der Sohn Davids. Damit ist klar, ist der Messias. Abraham, Isaak, Jakob, er kommt über diese von Gott geoffenbarte Schiene. Durch Glaube vermittelt zum stellvertretendes Opfer wird er uns erlösen. Und er ist Juda. Und das muss klar sein, er ist Juda. Und jetzt, wenn man jetzt Juda liest, dann hast du alles. Er sagt hier, und das ist ganz wichtig, dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Offenbarung 5,5. Wer kriegt dann die Anbetung? Die Bibel sagt, die Räucherwolke, die die Gebete der Heiligen darstellt, umhüllt das Sühnedeckel. Und ich sage, der Jesus ist der Sühnedeckel. Das heißt, da steht schon voll klipp und klar, er wird den Lobpreis bekommen, er wird angebetet werden. Aber nicht das, was die Charismatiker mit dem Lobpreis machen. Das ist nicht der Lobpreis, den die Bibel meint. Und jetzt sagt er hier etwas ganz Gewaltiges. Er sagt hier, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Das heißt, er wird den Teufel und alle Feinde völlig besiegen. Er ist der Herr, der Herrin, der König, der Könige. Und er hat auch den Teufel vollständig, als er ins Totenreich ging, entwaffnet. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Was man aus dem Stammbaum sieht. Da siehst du etwas, was der aus dem Stammbaum 1. Mose 49 siehst. Du bist, wenn du gerettet bist, ein Gotteskind. So wie diese Sünder im Stammbaum drin waren, so bist du im Leib Christi drin, obwohl keiner von uns würdig war. Und jetzt gehörst du zum Sieger. Das heißt zu Deutsch, alles, was jetzt in dieser Welt mit mir abläuft, hat nichts mehr mit dem Teufel zu tun, sondern ist immer Sache zwischen mir und Gott. So wie der David sagt, Simei flucht, vielleicht hat es ihn der Herr geheißen. Das heißt, nichts mehr. Das heißt, ich muss alles mit Gott abmachen. Ich gehöre jetzt zum Herr Jesus, bin sein Sklave, er ist der Sieger. Das heißt, der Teufel kann mir nichts tun, wenn es der Jesus nicht zulässt. Ich bin vollkommen sicher. Und Ter Stegen, ihr kennt ja die Geschichte, ich finde die schon kurios. Sag mal, man kann zu Ter Stegen stehen, wie man will, weil er ja so einen Touch zu der Mystik hatte, aber also ich finde, Ter Stegen hatte hier was Wunderbares. Er war im Wald, dann kamen die Räuber und haben dann geschrien in des Teufels Namen Halt mit der Pistole, die hatte so Tezzerole, so Doppelpistole da hatte sie. Haben gesagt, in des Teufels Namen Halt. Und Ter Stegen ist geritten auf seinem Pferdchen und hat sich nicht immer rumgedreht, hat nur zu ihnen gerufen, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen, ist weitergeritten. Und weil es so war, hat Gott sich zu diesem Glaube bekannt. Sie haben nicht geschossen. Sie konnten nichts machen. Eigentlich musst du sagen, jetzt wird er über den Haufen geschossen. Nö. Gott hat sich zu dem Bekenntnis bekannt. Der Teufel hat ihm nichts mehr zu sagen. Und das ist das. Und darum ist im Lukas die menschliche Erkündigung, heißt es in Lukas. Ich lese mal, Lukas 1, 68. Gott hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschafft. Und jetzt wird wieder erklärt, 69, im Haus seines Knechtes David. Drum ist er der Sohn Davids. 71, Errettung von unseren Feinden. Er rettet uns vollständig von unseren Feinden. 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und jetzt sagt die Bibel hier was klipp und klar. Juda, nämlich da Jesus, er hat die Hand auf dem Nacken seiner Feinde. Es werden sich vor ihm alle beugen. Er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige. Das heißt, es kann mir niemand etwas antun, wenn Gott es nicht zulässt. Das heißt, der Jesus kontrolliert alles. Ich bin sein Sklave. Der Teufel kann mich nicht angehen, in dem Fall, wenn ich in Christus bin, wenn ich einfach im Geiste wandle und dem Herr Jesus treu bin, mit ihm normal lebe, kann der Teufel nichts Geringste tun. Dann ist alles von Gott kontrolliert. Das sagt er hier. So wird Juda sein. Darum ist Juda so wichtig, dass er aus dem Stamm Juda ist. Und jetzt geht er weiter und sagt, Juda ist ein junger Löwe mit Beuten beladen. Steigst du, mein Sohn, wessen Sohn? Wisst ihr, da kommt schon die Offenbarung, dass er der Sohn ist, nämlich der Sohn Gottes, steigst du empor. Natürlich war er in erster Linie jetzt in dem Stammbaum der Sohn von Jakob. Aber hier ist halt bereits eine Offenbarung, dass er der Sohn ist, nämlich der Sohn Gottes. Darum wird er so angeredet. Und er sagt klipp und klar, er ist der Löwe von Juda. Und er sagt, du wirst Beute machen. Jesaja 53, 12. Diese Stammbäume haben so viele Geheimnisse und so viele Herrlichkeiten, man muss sie nur suchen. Beziehungsweise der Herr muss offenbaren. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür, dass er seine Seele dem Tode preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ, und die Sünden vieler Getragenen für die Übeltäter gebetet hat. Das heißt, er wird selbst die Starker zur Beute haben. Damit sieht, Juda wird Beute haben. Wenn man mal guckt, wer sich bekehrt hat. Es haben sich Leute bekehrt, das ist unfassbar. Wer die größte Gotteslästerer umgedreht hat. Ein Apostel Paulus zum Beispiel. Also, gell, die Leute von der Französischen Revolution, die haben dann gesagt, wir werden das Evangelium ausrotten. Genau im Führer der Französischen Revolution, seinem Haus, ist später ein Bibellade entstanden. Das musst du dir vorstellen. Wie Gott es macht, er wird herrschen. Er ist der Herr, er ist der König von Israel, er ist der König der Könige, der Herr, er ist der Löwe von Juda, er wird Beute machen. Jetzt sagt er in Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis Shiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Das Zepter der Herrschaft. Wenn du jetzt Offenbarung 19, Vers 16 liest, dann siehst du hier im Endeffekt, wie hier alles gewaltig dann zusammenläuft, wenn der Sohn Gottes seine Totaloffenbarung dann am Schluss hat. Und jetzt sagt die Bibel, er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Auf der Basis von Vers 13. Er ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Sein Name ist das Wort Gottes. Da siehst du, er ist der, der letztendlich vor Gott her die Herrschaft hat. Und die hat er durch sein vergossenes, kostbares und teures Blut. Und er wird hier letztendlich auch mit Israel das tausendjährige Reich aufrichten. Er wird hier letztendlich der Herrscher sein. Und ihm werden dann die Völker gehorsam sein. Wisst ihr, wenn heute Leute auftreten und sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich, dann muss ich sagen, Entschuldigung. Wie lest ihr die Bibel? Wisst ihr, der Herrscherstab wird nicht weichen, bis Shiloh kommt. Und Shiloh ist der Friedensbringer. Und in Jesaja 32,1 wird dieser Herrscher nochmals beschrieben. Und das ist halt die Herrschaft jetzt in der jetzigen Zeit über Sünde. Sieh, ein König wird in Gerechtigkeit regieren. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist die Gerechtigkeit durch Jesu Blut. Durch die werden wir über die Sünde herrschen. Und das ist dieser Herrscher, der das uns bringt. Und die Bibel sagt klipp und klar, er ist Shiloh, er ist der Friedebringer. Jesaja 9,5 sagt, Friedefürst. Römer 5,1 und Folgeverse, Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Epheser 2,13 sagt, die ihr vorne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut des Christus. Er ist unser Friede. Wisst ihr, das sagt die Bibel alles aus, was hier drin ist. Wenn jetzt ein Jude das alles weiß und er liest den Stammbaum Jesu, Juda, dann muss er zusammenzucken. Er liest Sohn Davids, Sohn Abrahams, Isaac, Jakobs, Juda, dann muss er zusammenzucken. Es ist so gewaltig, gell? Und Shiloh heißt nicht nur der Friedebringer, sondern auch der Ruhebringer. Hebräer 4,1. Die Ruhe des Christus, die uns der Herr Jesus geschaffen hat. Jetzt verstehen wir, Hebräer 4,1 basiert auf Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er ruft uns und er will eigentlich, dass wir zur Ruhe kommen in der Ruhe des Christus. Und er sagt klipp und klar, die Völker werden ihm gehorsam sein. Psalm 2,9 ist ganz wichtig. Da sagt er, er wird sie mit eisernem Zepter regieren. Offenbarung 2, 26 und Folgeverse. Das heißt, er wird sie hier als der Fürst des tausendjährigen Reiches, wird er sie regieren. Und jetzt kommen die tiefe Offenbarungen. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Der wahre Weinstock, das ist ursprünglich Israel gewesen, und das ist jetzt die Gemeinde. Das ist dieses Geheimnis, dass die Errettung geschieht und dass hier der Weinstock, Johannes 15, der Weinstock ist der Leib Christi in dem Fall, ein Bild für den Leib Christi. Das sagt klipp und klar, wer in mir bleibt, jede Rebe. Und hier haben wir das Esel füllen. Füllen ist geboren, Bild für die Wiedergeburt. Der Esel, 2. Mose 13, 13, ist stellvertretend erlöst durch Blut, durch ein Lamm. Also hörst du, wenn es heißt, ein Eselin und gleichzeitig das Füllen, nämlich ein Kind, dann hast du ganz klar, stellvertretende Erlösung durch Jesu Blut und Wiedergeburt, nämlich es wird etwas geboren. Und er sagt, das ist der Weinstock. Die Gemeinde Jesu besteht nur aus Wiedergeborenen, nur aus Leuten, die durch Jesu Blut gewaschen sind und hier dazugehören. Und er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Kleid im Wein waschen ist Jesaja 63, 1. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das versteht. Wein ist auch in der Regel ein Bild auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Jesaja 61, 1. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Das ist wieder der Gesalbte der Christus. Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feuerkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Da siehst du wiederum, er ist der, der letztendlich hier die volle Erlösung bringt. Und zwar in einer Art und Weise, die unbeschreiblich ist. Jesaja 1,18 sagt die Bibel, wenn deine Sünden blutrot sind, er wird sie schneeweiß machen. Er wird die Gefangenen befreien. Es wird alles geschehen. Das alles ist Juda. Wisst ihr, wenn du das dann den Stammbaum siehst, dann muss ich sagen, Entschuldigung, warum versteht er nicht? Mantel im Trauberblut, feuriger Wein. 5. Mose 32, 14. Du hast alle diese Bilder, hast du im Alten Testament. Eigentlich ihre einfache Art und Weise. Du trankst Traubenblut, feurigen Wein. Das ist die Vollwirkung des Heiligen Geistes. Und dann sagt der Auge. Und das ist der entscheidende Punkt. Das Auge ist das, was von innen raus gesehen wird. Seine Augen sind dunkler als Wein. Und Johannes 3, 34 sagt, der Herr Jesus hat den Geist nicht nach Maß. Er hatte den Geist in völliger Fülle. Und da siehst du, er ist der, der Heilige Geist hat. Und solange der Jesus im Fleisch war, war der Heilige Geist in ihm drin, als Fülle. Das hat man auch gesehen auf dem Berg der Verklärung. Zähne weißer als Milch, er ist der Reine. 2. Korinther 5, 21, der uns reinigt. Da siehst du diese ganzen Bilder, die sind wunderbar. Und dann in 5. Mose 33, das ist ein anderer Stammbaum, da kommt dann ganz einfach das, der Vater auf seine Stimme hört. Wisst ihr, und darum sagt die Bibel, wenn wir im Namen Jesu etwas bittet, dann hört uns der Vater. Die Bibel zeigt hier klipp und klar, er ist von der Maria geboren. Vers 16 ist der Schluss vom Stammbaum. Er sagt klipp und klar, ohne Josef, man braucht keinen Josef. Der Einzige, der ihn gezeugt hat, ist Psalm 2,7. Das heißt, da hat nie ein Mensch irgendetwas damit zu tun gehabt. Gott sagt nämlich, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Der Jesus ist der einzige Gezeugte, der einzige Geborene. Gott hat nur einen Sohn, der Herr Jesus allein. Wisst ihr, und das ist auch klar, warum auf dem Felsenturm dann draufsteht, Gott hat keinen Sohn. Warum der Koran betont, Gott hat keinen Sohn. Das ist klar. Damit siehst du ganz klar, der wahre Gott, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, der Gott der Bibel, der Gott Israels, der Gott der Christenheit hat ein einziges Wesensmerkmal. Er hat einen Sohn. Und wenn es einen Gott gibt, der keinen Sohn hat, ist er nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist so eindeutig, so klar. Jesaja 7,14, von der Jungfrau geboren. Wisst ihr, wenn ihr jetzt das seht, ich wollte jetzt auch den Stammbaum nicht in jeder Einzelheit auseinandernehmen, einfach um zu zeigen, da ist alles drin. Und das Wichtigste ist, hier hast du den Königsstammbaum. Hier hast du den Sohn Davids. Hier hast du den Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Hier hast du Glaube, hier hast du ein stellvertretendes Opfer, hier hast du Rettung des Sünders, hier hast du Juda ist alles. Wisst ihr, drum hasst der Teufel die Juden, nicht weil sie Jude sind, sondern wegen Juda, wegen dem Juden aller Jude, wegen Herr Jesus, das ist nämlich. Und drum ist auch Israel angefeindet. Natürlich ist Israel vermischt, da ist ein Teil antichristlich und ein Teil sind die, die gerettet werden. Die Genfer Bibelgesellschaft hat einmal ein Buch rausgegeben, wo Jesus als Jude dargestellt wurde. Das ist wunderbar. Und hier hast du das alles im Stammbaum geoffenbart. Jetzt siehst du auch, wie, das werden wir jetzt im Matthäus-Evangelium sehen, so wie es im Kolosser 1, 15 bis 17 geschrieben steht. Alles ist von ihm, alles durch ihn und eigentlich hat Gott das so beschlossen, dass alles für ihn ist, alles zu ihm hingeht. Und drum endet auch dieser Stammbaum ganz einfach am Schluss mit dem Christus. Das heißt, er ist der Anfang von allem, er ist das Ende von allem, er ist die einzige Offenbarung Gottes, er ist die einzige Erklärung, warum es das Volk Israel gibt, er ist die einzige Erklärung für die Weltgeschichte. Er ist die einzige Erklärung, warum dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis immer aus Volk Gottes betrifft. Das ist doch unlogisch. Wieso soll so ein kleines Ländchen, das auf der Landkarte, habt auf einem Globus einmal versucht, Israel zu finden. Ist gar nicht einfach auf einem kleinen Globus. Und dann versuchen wir mal, also ich habe bei mir im Zimmer nur extra einen kleinen Globus, also ich habe einen größeren, aber auch einen kleinen, da findest du Israel fast nicht. Ein Land, das du nicht siehst und da dreht sich die ganze Welt drum. Saharia sagt, es wird ein Laststein sein für alle Völker, wo die ganze Welt sich die Schädel einschlägt. Ich habe heute Joel 4 gelesen, da sagt die Bibel, Gott wird ins Tal Josaphat alle Truppen dieser Welt von allen Völkern versammeln. Dort wird er mit ihnen abrechnen. Warum? Es geht immer nur darum, der Herr Jesus, sonst gar nichts. Der Völkermord der Kinder war wegen dem Teufel seine Versuche, das Volk Israel sofort zu verseuchen. Das ist auch der Grund, warum Gott 7 Völker ausgerottet hat, als sie das Land einnahmen. Das war nicht, weil Gott denen nicht Gutes tun wollte. Er musste die Erlösungsfähigkeit der Menschheit erhalten. Das war die Abwehr des Teuflischen. Und so siehst du alles wunderbar, wenn du jetzt dieses Geschlechtsregister siehst. Und ich hoffe, dass ihr jetzt das Geschlechtsregister, wenn ihr das nächste Mal den Matthäus lest, anders lest. Nicht mehr so einfach, dass du halt gelesen hast, sondern dann guck einfach, was da ist. Da ist der Herr Jesus. Es kommt sein Name sofort. Der erste Name, der letzte. Da ist der Sohn Davids, der Messias. Die ganze Verheißungen, die Davids sind, auch dass er herrschen wird, dass er Reich hat, dass am Schluss hier auf dieser Erde sein wird. Alles der Herr Jesus. Dann siehst du Abraham, der Vater des Glaubens. Gott nimmt das Mittel des Glaubens. Und alle diese Frauen auch, die wir gesehen haben, die gerettet wurden, sie haben Gott geglaubt. Das ist der entscheidende Faktor. Du musst Gott glauben, dann wirst du gerettet. Und dann siehst du Isaak, immer stellvertretende Opfer. Ohne das vergossene Blut Jesu passiert nichts. Und dann siehst du, er rettet sogar einen Jakob, der vom Pharao steht und sagt, ich hatte ein elendes Leben, oder? Das ist doch Schande, was der bekannt hat. Ein elendes Leben, glaubenslos. Und trotzdem rettet ihn Gott. Gott ist bereit, den Sünder zu retten. Und das sieht man aus diesem Stammbau. Und man sieht hier, wie Gott alles geplant hat. Wie er zuerst eine wunderbare Patriarchenlinie macht, eine wunderbare Königslinie. Und plötzlich lässt er es ganz still und heimlich, in aller Stille, verschwindet diese ganze spektakuläre Dinge und in aller Stille wird mit der Maria, wer weiß, wer Matterin war, Wer weiß, wer Eliot war? Wer weiß, wer Zadok war? Ganz still, nichts Spektakuläres. Lässt der Maria hier das Wunder erleben, dass der Heilige Geist in ihrem Körper einen Menschen schafft, der Gott und Mensch gleichzeitig ist. Und der Schlüsselvers ist sicher Matthäus 1, Vers 21. Er wird Jesus heißen und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wisst ihr, wenn man mal versteht, warum Gott das Wort so geschrieben hat, dann verstehst du, warum hier so ein Stammbaum steht. Er zeigt Israel sofort, das ist der König. Wenn man es versteht, dann haben wir alles. Du hast eigentlich, ich sag's mal hart, das, was die Alte sagte, du hast auf jeder Seite Jesus, das ist so. Du hast bloß geöffnete Augen. Das ist alles eine gewaltige Offenbarung der Person Jesu Christi, wie es gewaltiger nicht mehr gehen kann. Jetzt dürfen wir kleine, elende Menschen das Matthäus-Evangelium studieren. Und jetzt nehmen wir einfach den Stammbaum mit heim, lässt ihn nochmal in Ruhe durch. Ich habe mir das immer ganz dick gemacht. Bei mir ist immer, also Jesus Christus ist rot gecashed und Judah ist natürlich auch rot. Sohn Davids ist grün, weil das ist Prophetie, das ist dann der Erlöser, gell? Und da siehst du dann alles und dann beginnt Gott den Vorhang hinwegzuziehen und dann zeigt er die Geburt Jesu Christi. Und dann siehst du auch diesen Kampf, es war ein Kampf und das Wichtige ist, da sind Menschen immer dabei, das heißt immer mit der Menschheitsgeschichte untrennbar verwoben und darum ist so wichtig auch die Stammbäume. Es sind immer Menschen gewesen, die Gott benutzt hat, gell? Und am Schluss von dem Ganzen muss halt sagen, wir sind auch Menschen, wir gehören zum Leib Christi, wir sind Sünder, wir sind in den Leib Christi hineingefügt. Wir Tamar, wir Bathseba. Wisst ihr, wir sind da drin, Sünder, elende Sünder, wir sind da mitte drin. Und Gott wird auch sein Reich mit uns bauen, wenn wir bereit sind, das zu akzeptieren und seine Bedingungen. Und Gott hat immer nur ein einziger Anfang und immer nur ein Ende. A und O, Alpha und Omega, Anfang, Ende, immer nur erstes, letztes Wort, ist immer nur Jesus, der Jesus, Jesus Christus, der Sohn Gottes, das ist das Erste und das Letzte. Und das ist auch hier im Stammbaum, das ist im Neuen Testament, das ist überall. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir staunen, wenn wir sehen, wie dieses geheimnisvolle Dokument deiner Heiligen Schrift uns von der ersten Faser an, schon im 1. Mose, aber auch hier im Stammbaum, von dir alles offenbart, was eigentlich notwendig ist. Dass wir sehen, du bist der Sohn Davids, du bist der Sohn Gottes, du bist geoffenbart, du bist der Gesalbte, du bist das, was in Juda prophezeit wurde, du hast das alles getan, du hast die Kerkertüre geöffnet, du hast dein Blut vergossen, du bist das Opferlamm, du bist alles, was die Schrift uns sagen wollte. Wir beten dich dafür an, wir beten dich an, dass du diese vier Frauen gerettet hast. Wir beten dich dafür an, dass du der elende Sünder bereit bist zu retten, dass du bereit bist, jeden Menschen zu retten. Und vor allem, dass du uns gerettet hast. Wir beten dich dafür an. Und jetzt schließ uns unsere so oft verklebte Augen auf durch dein Heiliger Geist, dass wir die Herrlichkeit deines Wortes erkennen. Das Gleiche passiert wie bei der Emmaus-Jünger, dass unsere Herzen brennen in erster Liebe für dich, wenn wir diese Geheimnisse, wenn wir diese Herrlichkeit sehen. Nicht für uns, sondern dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel, dass die Anbetung aufsteigt, dir dem Lamme entgegen. Dafür danke ich dir. Amen.